Kapitel 1. Lily Davis seufzte schwer und unterdrückte eine Träne. Onkel Wills Zustand hatte sich in den letzten 2 Monaten rapide verschlechtert, seit sein einziger Sohn Thomas Reed im Alter von 37 Jahren gestorben war. Als sie vom Tod ihres Cousins erfahren hatte, war sie mit Ärzte ohne Grenzen in Zentralafrika unterwegs gewesen. Sie hatte nicht zurückreisen können, um ihrem Onkel über seinen Verlust hinwegzuhelfen. Ein Ebola-Ausbruch in einem abgelegenen Teil des Kongos hatte das gesamte Team von Ärzten und Krankenschwestern gezwungen, sich in Quarantäne zu begeben. Niemand hatte fliegen dürfen. Damit war es Lily unmöglich gewesen, an Thomas' Beerdigung teilzunehmen. Trotzdem hatte sie viele Tränen vergossen. Thomas war nicht nur ihr Cousin, sondern auch ihr Freund aus Kindertagen. Bis heute ins Erwachsenenalter standen sie sich sehr nahe, obwohl sie sich immer seltener gesehen hatten. Thomas war zum Militär gegangen und an gefährlichen Hotspots auf der ganzen Welt eingesetzt worden. Währenddessen hatte Lily eine anstrengende medizinische Ausbildung in den besten Krankenhäusern und Labors des Landes absolviert. Danach spezialisierte sie sich auf Infektionskrankheiten und ergatterte einen Job in einem hochmodernen Labor in Bethesda. Delta Labs war weniger als 10 Meilen von Washington DC entfernt und hatte in ihrer Abteilung nach Freiwilligen gesucht, die die Ärzte ohne Grenzen begleiten und ihnen im Kongo beim Testen auf mutierte Viren helfen sollten. Lily hatte in den 2 Monaten vor Thomas' Tod nicht mit ihm gesprochen, was jedoch nicht ungewöhnlich war. In den letzten 3 Jahren war es immer Thomas gewesen, der sie angerufen hatte, stets von einer anderen Nummer. Als sie ihn nach seinem Aufenthaltsort gefragt hatte, hatte er ihr diese Informationen nicht geben dürfen. Sie vermutete, dass seine Einsätze streng geheim waren und hatte ihn nicht weiter bedrängt. Aber sie kannte Thomas gut genug, um zu wissen, dass er gestresst war und dass seine Aufgaben ihn belasteten. Mehr als einmal hatte sie ihm gesagt, dass er seinem Land lange genug gedient hätte und es vielleicht an der Zeit wäre, nach Hause zu kommen und sich einen weniger stressigen Job zu suchen. Bald, hatte Thomas versprochen. Doch dazu war es nie gekommen. Und jetzt stand Lily in Onkel Wills Haus am Stadtrand von Washington DC, umgeben von Kisten mit Haushaltsgegenständen, die für wohltätige Zwecke gespendet werden sollten. »Sie sehen traurig aus, Miss Davis«, sagte Deja Leschai hinter ihr. Lily drehte sich um. Deja Leschai, eine schwarze Frau Ende 40, sah sie an. Sie war während des vergangenen Jahres die Krankenpflegerin ihres Onkels gewesen, bis klar geworden war, dass eine häusliche Betreuung nicht mehr ausreichte. William Reed musste in ein Heim für Alzheimer-Patienten, um die Pflege zu bekommen, die er brauchte. Deja war groß und sah fit und stark aus. Da Lily wusste, dass der Umgang mit älteren Patienten viel Kraft erforderte, bedurfte es einer kräftigen Person, einen alten Mann zu pflegen, dessen Gesundheit angeschlagen war und der mitunter sehr stur sein konnte. Lily seufzte. »Ich habe viele glückliche Stunden in diesem Haus verbracht, wenn ich Onkel Will und Thomas besucht habe. Ich kann nicht glauben, dass Thomas nicht mehr da ist. Und Onkel Will. Es ist traurig, ihn so zu sehen.« Sie und William Reed waren nun die Letzten der Familie Reed. Lillys Mutter, Wills Schwester, war ein paar Jahre zuvor an Krebs gestorben und ihr Vater war nach der Scheidung vor fast 20 Jahren in seine Heimat nach Kanada zurückgekehrt. Wills älterer Bruder starb bei einem Autounfall. »Das macht die Demenz mit den Menschen«, sagte Deja mit einem mitfühlenden Lächeln. »Man verliert seine Lieben, obwohl sie noch bei uns sind.« »Das stimmt, Deja. Ich hätte früher zurückkommen sollen. Vielleicht hätte ich dann noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen können, als er noch klare Momente hatte. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Niemand konnte ahnen, wie schnell die Krankheit sein Gehirn angreifen würde, nachdem sein Sohn gestorben war. Es war, als hätte er danach einfach aufgegeben. Waren Sie bei ihm, als er die Nachricht von Thomas' Tod erhielt? Ja, das war ich. Es hat Ihren Onkel schwer getroffen. Ihn schien seine ganze Lebenskraft auf einmal zu verlassen. Deja seufzte. Und als Thomas' Asche ein paar Tage später ankam, oh, das gab ihm den Rest. »Seine Asche?«, fragte Lily erstaunt. »Er wurde eingeäschert?« »Oh ja«, bestätigte Deja. »Ich möchte auch eingeäschert werden. Viele Leute tun das heutzutage. Es ist auch billiger. Wissen Sie, kein Sarg, kein großes Grab, das gepflegt werden muss und...« Aber Thomas wollte nicht eingeäschert werden. Ich weiß das ganz sicher. Und Onkel Will auch. Das war klar, seit wir Kinder waren. Seine Mutter ist bei einem Brand in einem Restaurant ums Leben gekommen, seitdem graute ihm bei dem Gedanken, verbrannt zu werden. Lilly schüttelte den Kopf. Das stand in Thomas' Patientenverfügung. Er hat allen das Versprechen abgenommen, dass er nicht eingeäschert wird. Mir auch. Nur war Lilly nicht einmal im Land gewesen, als Thomas gestorben war. Deja warf ihr einen besorgten Blick zu. Es tut mir leid, Miss Davis, darüber weiß ich nicht Bescheid. Und ihr Onkel war nicht in der Lage, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Außerdem hatte ich nach dem, was ihm gesagt wurde, den Eindruck, dass er keine Wahl hatte, was mit Thomas' sterblichen Überresten geschehen sollte. Lilly runzelte die Stirn. Was meinen Sie damit? Sie zuckte mit den Schultern. Ich hörte etwas von einer ansteckenden Krankheit und dass es im Interesse der öffentlichen Gesundheit sei. Aber das ergibt keinen Sinn. Haben Sie ihm gesagt, woran Thomas gestorben ist? Deja hob bedauernd die Hände. Das ist alles, was ich aus Ihrem Onkel herausbekommen konnte. Ich dachte, Sie wären bei ihm gewesen, als er die Nachricht von Thomas' Tod erhielt. Oh ja, das war ich, aber Ihr Onkel hat jemanden angerufen, nachdem Thomas' Asche eingetroffen war. Doch ich weiß nicht genau, was man ihm gesagt hat. Er erzählte mir etwas von einem Infektionsrisiko und dass die Regierung nur getan hätte, was zu tun war. Aber er war völlig außer sich. Mit wem hat er gesprochen? Ich weiß es nicht. Deja senkte ihre Stimme. Unter uns gesagt, ich bin mir nicht einmal sicher, ob Ihr Onkel überhaupt mit jemandem gesprochen hat. Schon in den Monaten vor dem Tod seines Sohnes erfand er allerlei Geschichten, die mit der Realität nicht viel zu tun hatten. Sie wissen schon. Verschwörungstheorien. Das überraschte Lilly. Ihr Onkel hatte noch nie etwas von Verschwörungen gehalten. Er war ein Mann der Logik, der Wissenschaft, der Tatsachen. In seinen jüngeren Jahren war er Mathematiker an einer Universität gewesen. Später hatte er eine Karriere als Versicherungsmathematiker bei einer großen Versicherungsgesellschaft eingeschlagen. Offensichtlich war ihr Onkel nicht mehr der Mensch, der er einmal gewesen war, obwohl er sie freudig begrüßt hatte, als sie ihn nach ihrer Rückkehr aus dem Kongo besucht hatte. Als ich ihn letzte Woche gesehen habe, wirkte er sehr klar. Das ist typisch für die Demenz, erklärte Deja. In einem Moment wirken die Leute vollkommen gesund und im nächsten erkennen sie niemanden mehr. Es ist eine grausame Krankheit. Das stimmt, sagte Lilly. Dann deutete sie auf die Kisten. Ich mache lieber weiter, damit ich das Haus zum Verkauf anbieten kann. Danke, dass Sie mir dabei helfen, Deja. Selbstverständlich. Lilly wandte sich um. Sie wollte im nächsten Raum Thomas' altem Kinderzimmer weitermachen, während Deja in die Küche zurückkehrte, wo sie Schränke ausräumte. In Thomas' Zimmer hatte sich nicht viel verändert, obwohl er seit über 15 Jahren nicht mehr hier gewohnt hatte. Es gab keinen Teppich, nur den alten abgenutzten Holzboden, der an vielen Stellen knarrte. An der einen Wand stand noch das Jugendbett, in dem er als Teenager geschlafen hatte, und an der gegenüberliegenden Wand der alte Holzschreibtisch, an dem er früher seine Hausaufgaben gemacht hatte. Es gab ein großes Bücherregal mit Büchern, die von der Algebra bis zur Zen-Philosophie reichten. Die Wände waren mit Postern von Bob Marley und Santana geschmückt. Schon als Lilly und Thomas noch Teenager waren, galt ihr Musikgeschmack als altmodisch. Für einen Augenblick stand Lilly einfach nur da und ließ sich von den Erinnerungen an ihre gemeinsame Kindheit in eine Zeit zurückversetzen, in der alles einfacher gewesen war. Thomas war ein etwas seltsames Kind gewesen. Zu ernsthaft, zu weise für seine Jahre, eine alte Seele. Aber in gewisser Weise war Lilly ihm ähnlich, fast so, als wären sie Zwillinge und nicht Cousin und Cousine. Als Zwölfjährige hatten sie sogar einen eigenen Geheimcode entwickelt, um sich Nachrichten mit geheimen Passwörtern zu schicken. Ein Spiel nur für sie beide. Ein Spiel für Nerds. Lilly riss sich aus ihren Erinnerungen. Sie hatte viel Arbeit vor sich. Die Immobilienmaklerin, mit der sie über den Verkauf von Onkel Wills Haus gesprochen hatte, wollte das Gebäude in der folgenden Woche streichen und in Szene setzen. Lilly sollte alle persönlichen Gegenstände entfernen. Am nächsten Tag sollte eine Wohltätigkeitsorganisation vorbeikommen, um die Möbel abzuholen. Lily ging die Bücher durch und warf die meisten davon in eine der Kisten. Sie wollte keines davon behalten, sie bedeuteten ihr nichts. Der Schrank enthielt noch ein paar von Thomas' Kleidungsstücken, die er immer getragen hatte, wenn er seinen Vater besucht hatte. Die Hosen und Hemden waren aus der Mode gekommen und abgenutzt. Thomas war egal, was er anzog. Dies ließ sich bestimmt darauf zurückführen, dass er den größten Teil seines Erwachsenenlebens in Uniform verbracht hatte. Sie warf seine Kleidung in eine andere große Kiste und räumte dann die alten Schuhe und Stiefel weg, die auf dem Schrankboden lagen. Als sie gerade das Schranklicht ausschalten wollte, erregte etwas auf dem Boden ihre Aufmerksamkeit. Sie ging in die Hocke, um es sich genauer anzusehen. Dort in der Ecke, wo seine alten Stiefel gestanden hatten, war etwas ins Holz geritzt. Zuerst konnte sie nicht sagen, was es war, aber dann richtete sie ihr Handylicht darauf und erkannte es. Die dünnen Kratzer, die wahrscheinlich mit einem Taschenmesser gemacht worden waren, sahen aus wie eine Blume, eine Lilie. Lily setzte sich auf ihre Fersen zurück. Sie wusste ohne Zweifel, dass Thomas die Blume dort hineingekratzt hatte. Aber wann? Wenn er es getan hatte, als sie noch Kinder waren, hätte er sie ihr gezeigt. Sanft klopfte sie auf das Holzbrett mit der Schnitzerei, dann auf das daneben. Das Geräusch änderte sich. Der Boden unter der Blume klang hohl. Sie zog ihre Schlüssel aus der Jeanstasche und klemmte einen davon zwischen zwei Dielenbretter. Das Brett mit der Blume ließ sich leicht hochheben und gab ein kleines Versteck frei, das nicht größer als ein Taschenbuch war. Darin lagen nur ein paar Kleinigkeiten. Sie griff hinein und zog sie heraus. Der erste Gegenstand war ein Ausweis mit Thomas' Namen und Foto. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, wenn die Organisation, die ihn ausgestellt hatte, nicht die Central Intelligence Agency gewesen wäre. Ihr Herz blieb für einen Moment stehen. Thomas war ein CIA-Agent gewesen? Hatte er ihr deshalb nie gesagt, wo er im Einsatz war? War er überhaupt bei der Armee gewesen oder hatte er seiner Familie vorgelogen, er sei beim Militär, obwohl er in Wirklichkeit ein CIA-Agent war? Lily legte den Ausweis beiseite und betrachtete dann die beiden anderen Gegenstände. Ein USB-Stick und ein schwarzer Notizblock mit Spiralbindung, kleiner als ein Handy. Sie schlug ihn auf und stellte fest, dass die meisten Blätter fehlten. Nur wenige Zettel waren übrig und diese waren leer. Warum versteckte Thomas einen leeren Notizblock? Sie richtete ihr Handylicht darauf, um besser sehen zu können, und bemerkte Rillen auf dem obersten Blatt. Ihr Herz schlug wie ein Presslufthammer. Lily sprang auf und lief zum Schreibtisch, wo sie einen Bleistift fand. Sie legte den Notizblock auf den Tisch und strich mit dem Bleistift über das Papier, um die Schrift zu enthüllen, die die Rillen hinterlassen hatten. Henry Shepard, CIA 202555-8978. Aber die Mine des Bleistifts hatte noch etwas anderes enthüllt, eine horizontale Linie, die den Namen und die Telefonnummer durchstrich. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. War das eine Nachricht für sie? Sollte sie Henry Shepard kontaktieren? Oder hatte Thomas den Namen und die Nummer durchgestrichen, weil er es sich anders überlegt hatte? Je länger Lily darüber nachdachte, desto unsicherer wurde sie. Hatte Thomas ihr diese Nachricht hinterlassen wollen oder nicht? Sie stand mehrere Minuten da und überlegte, was sie tun sollte. Aber weil Thomas' sterbliche Überreste ohne die Zustimmung seiner Familie eingeäschert worden waren, wusste sie, dass sie dort anrufen musste. Vielleicht könnte Henry Shepard ihr sagen, was Thomas widerfahren war. Sie wählte die Nummer und die Mailbox sprang an. Dies ist die Mailbox von Henry Shepard. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich bin Lily Davis. Ich bin die Cousine von Thomas Reed und ich möchte mit Ihnen über seinen Tod sprechen. Bitte rufen Sie mich an. 202-555-6523. Sie beendete das Gespräch und hörte ein Geräusch an der Zimmertür. Sie drehte den Kopf und sah Deja Lesha im Türrahmen stehen. Ja, fragte Lily. Ich habe Ihre Stimme gehört und dachte, Sie hätten nach mir gerufen. Ich wusste nicht, dass Sie telefonieren. Dejas Blick wanderte an ihr vorbei zum Schrank. Wie ich sehe, machen Sie gute Fortschritte. Die Küchenschränke sind jetzt alle leer. Lily nickte abwesend. Ja, ich bin hier fast fertig, danke.